Du warst involviert mit Bill Haley and the Comets.
Rock Around the Clock. Das katapultierte diese Sache, die man Rock'n'Roll nennt. Als ich die Realität Gottes erlebte, entschied ich, kein Showbusiness mehr für mich.
Wenn du an diesen Begriff christliche Rockmusik denkst, was hältst du davon?
Ich hörte jemanden einmal sagen, warum sollte der Teufel die besten Sachen haben? Was vermuten lässt, dass Rock'n'Roll das Beste sei. So etwas wie neutrale Musik gibt es nicht. Wir sind rhythmische Wesen. Unser Körper gibt automatisch seine eigenen natürlichen Rhythmen auf, um sich dem anzugleichen, dem er ausgesetzt ist.
Vielleicht schaut jemand zu und fühlt sich überführt.
Überführt zu werden, das ist der Weg, wie Gott Menschen zum Sieg führt. Überführt zu werden hilft einem zu spüren, dass etwas falsch ist.
Ist Wissen gleich überführt zu werden?
Es gibt Menschen, die Wissen besitzen, aber Wissen genügt nicht. Wenn einen diese Überzeugung ergreift, wird das Herz erreicht und die Menschen geben dem Herrn nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz. Wenn es da etwas in dir gibt, woran du festhältst, wird das zu deinem Götzen. Wir geben unsere Zustimmung, sodass Gott in uns tun kann, was geschehen muss. Denn Charakterveränderung ist etwas, was wir nicht tun können. Das ist etwas, was Gott tun muss.
Unser heutiger Gast ist Pastor Louis Torres. Er ist Gründer und war Vizepräsident des Mission College of Evangelism. Seine Frau war währenddessen Präsidentin. Und er war auch für zahlreiche Jahre Präsident der Guam-Mikronesien-Mission und dient gegenwärtig als Assistent des Präsidenten von Adventist World Radio for Evangelism. Er schrieb zahlreiche Bücher, wovon einige in meiner Bibliothek stehen, und ich bin durch seinen Dienst gesegnet worden. Er hat tausende Menschen getauft und zahllose andere ausgebildet, damit sie ebenfalls Seelen gewinnen. Pastor Torres, danke, dass du bei uns bist und dir dafür die Zeit genommen hast.
Danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich möchte auf deine Lebensgeschichte zurückkommen. Bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen?
Nein, leider nicht.
Und du bist zu Bill Haley and the Comets dazugestoßen? Für diejenigen, die mein Alter haben oder jünger sind, Bill Haley and the Comets war eine Musikband, eine Rockband in den 60ern?
Sie begann 1954.
1954. Und sie waren eine populäre Rockband?
Zunächst einmal war sie die einzige Rockband, denn es stellte sich heraus, dass The Comets oder Bill Haley and The Comets als Väter des Rock'n'Rolls angesehen werden.
Vater des Rock'n'Rolls. Und wie wurdest du Teil ihrer Band?
Nun, das ist interessant. Ich war Musiker und spielte in einer Gruppe, die sich The Vampires nannte. Wir hatten zwei Schallplatten aufgenommen und waren an der Ostküste ziemlich bekannt. Aber weil die Gruppe sich für einen, nennen wir es Mentor, entschied, also dafür von jemandem unterstützt zu werden, den man die Mafia nennt, fühlte ich mich dabei etwas unbehaglich und ich wollte da nicht hineingezogen werden. Einfach, weil ich mich an meine Brüder, meine älteren Brüder erinnerte, die in Gangs waren. Es hieß, wenn man jemals in die Mafia hineinkommt, kann man nie herauskommen. Also, wir hatten jetzt einen Manager und es kam zu einem Streit. Sie wollten bei ihm bleiben und ich wollte nicht bleiben. Also ging ich. Als ich ging, war ich so ärgerlich über sie, dass es mir egal war, ob sie mir die Beine brechen wollten oder etwas derartiges, was man normalerweise als Strafe enthält.
Das war in New York City?
Ja, in New York City. So trennte ich mich und sie sagten, auf Nimmerwiedersehen. Ich spielte den Bass und war auch derjenige, der die Harmonien organisierte und sich um viele Sachen der Gruppe kümmerte. Also, sie meinten, sie könnten jemand Besseren finden, aber sie konnten es nicht. Und so mussten sie zwei nehmen, um mich zu ersetzen. Dann überlegte ich, was mache ich jetzt?
Ohne Arbeit.
So ging ich zu einem Nachtclub namens Café Wa, das in Greenwich Village liegt, unten an der East Side von Manhattan. Das ist so eine Art Gammler-Gegend. Ich ging hin, um einen meiner Freunde dort spielen zu sehen. Und als sie eine Pause machten, kam jemand auf meinen Freund zu, der immer noch auf der Bühne war, um mit ihm zu reden. Mein Freund deutete auf mich. Und so kam derjenige zu mir und sagte, so wie ich das verstehe, bist du ein Bassist? Ich bejahte. Er sagte, würdest du gern bei einer anderen Gruppe mitspielen? Ich fragte, welche denn? Nun, zuerst einmal, wie gut spielst du denn? Deine Meinung nach Bass? Nun, ich meinte, ich kann ziemlich gut spielen. Warum? Er fragte, würdest du gern Bill Haley and the Comets spielen? Ich sagte, ach komm. Ich meine, wie groß ist die Chance darauf? Wie groß ist die Chance, dass jemand für Bill Haley and the Comets einen Bassisten sucht? Er stellte sich heraus, dass sie ihren Bassisten verloren hatten und einen neuen brauchten. Also sagte ich, wenn du das ernst meinst, wäre ich interessiert. Und so sagt er, nun, morgen treffen wir uns und ich teste dich gründlich. So trafen wir uns und er fragte, kannst du dies spielen? Kannst du jenes spielen? Kannst du das spielen? Ja, sicher, ich spielte nach Gehör, also war das keine Herausforderung. Kannst du ein Solo spielen? Ich sagte, natürlich kann ich ein Solo spielen. Ich legte die Bassgitarre auf meinen Rücken und spielte ein Solo und er sagte, Mann, du hast den Job. Wenn du willst, du hast ihn. Also was machen wir? Er sagte, treff uns einfach unten in Florida. Also so wurde ich Bassist für die Comets.
Wie war es mit Ihnen, auf Tour zu sein?
Nun, ich sage dir, was passierte. Mein älterer Bruder, er ist älter als ich, war früher im engen Kreis des Komikers Jerry Lewis. Er traute mir nicht allzu viel zu. Ich war eben sein kleiner Bruder. Und als ich ihm sagte, dass ich jetzt Bassist bei Bill Haley and the Comets sei, glaubte er mir nicht. Also sagte ich, weißt du was, ich zahle alle deine Ausgaben, wenn du mit mir nach Florida kommen willst. Es war im Winter und es schneite. Er sagte, Florida? Ich sagte, ich übernehme deine Ausgaben, dein Hotel, dein Essen und so weiter. Okay, Mann, dann komme ich mit. Und so stiegen wir ins Auto und fuhren hinunter nach Florida. Er war wie vom Schlag getroffen, als es herausfand und Bill Haley zum ersten Mal live sah. Er konnte es nicht glauben. Denn damals war Bill Haley schon weltweit bekannt. Und dass sein kleiner Bruder tatsächlich Mitglied bei der Comets war, war mehr, als er verkraften konnte. Das war einfach ein Schock für ihn. Danach wurde unsere Beziehung sehr eng. Früher, da kämpften er und ich wie Hund und Katz. Aber nach dieser Erfahrung, wir machten mehrere Live-Shows für die Navy und so weiter. Wir hatten Konzerte an einigen anderen Orten. Also das war mein Anfang dort. Dennoch auch, wenn es mir wie ein Traum erschien, wie groß ist die Chance, dass so etwas passieren kann?
So als ob du es als Musiker geschafft hättest, angekommen bist.
Ja, das ist richtig. Denn jetzt spielte ich mit dem Vater des Rock'n'Rolls. Der Saxophonspieler Rudy Pompili sagte mir, also sie nannten mich Lou, Little Lou. Er sagte, schau, ganz ehrlich, du bist zu gut für uns. Also wenn wir nach Hollywood kommen, möchte ich dich mit anderen Situationen bekannt machen, sodass du auf der Leiter weiter aufsteigen kannst. Ich dachte, großartig. Und so wartete ich freudig auf diese andere Situation. Dennoch gefiel mir nicht, was ich sah. Ich dachte mir, mit dem Verlassen der anderen Gruppe würde ich auch das Schlechte und Hässliche hinter mir lassen. Die Drogen und so weiter. Dass die Dinge sauberer wären. Denn diese Leute waren ja sogenannte Berühmtheiten. Leute aus Amerika, zu denen man als etwas Besonderes aufsah, stimmt's?
Something special from America, right?
Und als ich entdeckte, dass einer der Jungs gewöhnlich täglich Drogen für $200 konsumierte.
Wow, ja, das war damals ein Haufen Geld.
Eine Menge Geld. $200 pro Tag.
Pro Tag. Für wie viel konnte man damals ein Auto kaufen?
Man konnte für $300 ein Auto kaufen.
Man konnte für $300 ein Auto kaufen?
Ja, ich kaufte. Er kaufte ein Auto für $350.
Was? Und er verbrannte täglich $200?
Ja, $200 pro Tag. Und dann, nun, ich möchte nicht schlecht über Bill reden, aber er hatte ein Problem mit dem Trinken. Er und Rudy schlossen sich in ihrem Zimmer ein und tranken, bis sie richtig betrunken waren. Die sahen sie erst am nächsten Nachmittag wieder, also ich war desillusioniert.
Ernüchtert?
Ja.
Du kommst also an die Spitze und erkennst, tatsächlich ist da nichts. Nicht das, was man sich davon versprochen hätte. Diese Leute suchen deutlich nach irgendetwas, nach mehr.
Ja.
Sie therapieren sich selbst mit Drogen.
Ich fühlte immer, dass da etwas fehlte. Und ich dachte, es hätte damit zu tun, dass ich weiter emporsteigen müsse, mehr Geld verdienen, all das Zeug kriegen, was die Welt einem so anbietet. Und je höher ich kam, umso enttäuschter wurde ich. Denn ich dachte, da gäbe es irgendetwas Magisches, was da ganz plötzlich übereinkommen würde. Man wäre angekommen und dieses Magische würde bei einem bleiben. Aber das stimmte nicht. Sie waren Leute mit Problemen, so wie jeder andere auch Probleme hatte. Sie waren eben nur zufällig diejenigen, die zur rechten Zeit im richtigen Ort waren und etwas besonders machten. Es war der Titelsong für den Film Saat der Gewalt. Rock Around the Clock war der Titelsong und das machte ihn zum Hit.
Rock Around the Clock was a theme song and that's what made it a hit.
Und Bill Haley and the Comets spielten Rock Around the Clock?
Ja, Rock Around the Clock.
Ich verstehe.
Wow.
Das katapultierte diese Sache, die man Rock'n'Roll nennt. Da gab es jemand anders, namen Alan Freed. Er war ein Disc-Jockey in Cleveland, Ohio. Und er versuchte einen Namen für dieses neue Lied zu finden. Und er kam mit Rock'n'Roll an. Das war kein anständiger Begriff. Und als dann der Rock'n'Roll sozusagen offiziell wurde, fingen die Leute an, mit Gitarren auf den Zug aufzuspringen.
Then people began to get on the bandwagon with guitars and all that.
In jeder Straßenecke gab es eine Gruppe, die versuchte, an die Spitze zu kommen. Jeder wollte eine Platte aufnehmen. Wenn man damals eine Platte aufnahm, hatte man es gewissermaßen an die Spitze geschafft. Aber das war noch so mehr, wenn man die Nummer 1 in der Hitliste wurde. Und Bill Haley war mehrmals die Nummer 1 in der Hitliste. Die Leute haben diese Vorstellung, eine fast nostalgische Sichtweise, dass etwas Ruhmreiches geschehen wäre. Also ich möchte Ihnen das nicht nehmen, aber die Realität ist eben die, dass Bill, nun die meisten Leute wissen nicht, dass Bill ein Glasauge hatte. Auf einem Auge war er blind. Wenn er sich fotografieren ließ, ließ er die immer auf eine bestimmte Weise machen, sodass man das nicht sah. Bill hatte seine Schwierigkeiten. Er war übrigens ein netter Mensch, aber er hatte seine persönlichen Schwierigkeiten.
Was ist mit Spiritismus? Ich hörte dich einmal in einer Predigt erwähnen, wie du spieltest und es dann diese Manifestationen unter den Zuschauern gab. Könntest du das erzählen?
Das ist interessant, denn das Okkulte ist in der Welt des Rock'n'Roll sehr weit verbreitet. Wir hatten Go-Go Girls, die tanzen sollten, wenn wir spielten. Das war, als ich bei den Comets war und teilweise auch bei den Vampires. Ich wusste nicht, dass eines der Mädchen, ihr Name war übrigens India, eine Schwäche für bestimmte Musik hatte. Aber die anderen Jungs wussten es. Sie wollten zeigen, was dann stattfinden würde. Also spielten sie eine bestimmte Musik und dieses Mädchen fiel in einen Trance-Zustand. Sie fing an, Krampfanfälle zu bekommen. Sie wand sich auf den Boden wie eine Schlange und sie lachten darüber. Sie dachten, das wäre etwas Lustiges. Für mich war es seltsam, denn ich hatte eine derartige Situation noch nie zuvor gesehen. Und dann machten sie es einmal mit ihr und sie konnte nicht mehr sprechen. Sie hatte offensichtlich einen stummen Geist. Sie konnte nicht sprechen und bat um etwas, worauf sie schreiben könne. Jemand gab ihr Papier und einen Stift und sie schrieb darauf, dass wir nicht an einen bestimmten Ort reisen sollten, weil sie sah, dass wir dort in einen Unfall geraten würden. Seltsame Dinge wie das. Es ist Realität, dass viele Leute im Showbusiness, also sie denken, dass sie höher hinauskommen können, indem sie sich mit dem einlassen, was sie für das Übernatürliche halten. Dann machen sie das, wie etwa Bob Dylan. Ja, wir sahen allerlei an Hexerei, was da vor sich ging. Aber es war nicht allgemein, es war einfach etwas, das Teil des Gewebes war.
Es war durchdringend. Das Okkulte, die Hexerei und deren Manifestationen.
Ja, es gibt viele Leute, die Handlesen machten. Viel abergläubisches Zeug, womit sie zu tun hatten.
Palm reading into just a lot of superstitious stuff that they were into,
and the rock and roll hatte daran seinen Teil, denn Rockmusik hatte die Fähigkeit, eine Situation im Kopf der Menschen zu schaffen, die sie dazu führten, verschiedene spiritistische Dinge zu erleben, die stattfanden.
Wie lange warst du bei ihnen?
Ich war eine kurze Zeit bei ihnen. Ich war 8 Jahre lang im Showbusiness, aber es geschah Folgendes. Nachdem ich mit ihnen herumreiste, wurden die Beatles populär. Und die Beatles schrieben etwas Abfälliges über uns als Musiker. Und so wollten wir eine Tour nach Europa machen. Und an einem Ort sollten wir uns mit den Beatles messen. Ich freute mich schon darauf, mich mit Paul McCartney zu messen, denn er war der Bassist für die Beatles. Wir wussten beispielsweise, dass unser Schlagzeuger Bang Bang, so wurde er genannt, sein wirklicher Name war Johnny Lane, aber wir nannten ihn Bang Bang. Dieser Junge konnte mit seinen 2 Füßen und Armen verschiedene Rhythmen spielen. Er konnte gleichzeitig 4 verschiedene Rhythmen spielen. Es war, als ob seine Arme nicht verbunden wären. Also wir wussten, dass der arme Ringo keine Chance haben würde. Das war der Plan. Wir legten jedoch eine Pause ein und fuhren heim. Mein Bruder und ich kehrten nach New York zurück. Und als ich dort ankam, wollte ich meine Mutter besuchen und meinen Bruder Willi. Also wir waren 6 Jungs, die unsere Mutter alleine großgezogen hatte. Also mein Bruder Willi war zu Hause. Aber ich wusste nicht, dass er da war. Ich sprach mit meiner Mutter und ging dann in eines der Zimmer, um es mir bequem zu machen. Ich konnte die Türe nicht ganz aufmachen. Also meine Mutter hatte ein Ausziehbett, das man hinter der Tür verstauen konnte. Und ich dachte, es wäre hinter der Tür. Also steckte ich meinen Kopf durch die Tür und wollte versuchen, das Ding wegzuschieben. Aber das Bett war gar nicht hinter der Türe. Mein Bruder war auf seinen Knien und betete gerade für mich. Das erschreckte mich. Ich ging zu meiner Mutter zurück und fragte sie, was in der Welt geht denn bei ihm vor? Denn ich hatte beispielsweise eine Freundin, die besessen war. Sie war Jüdin und eine Bauchtänzerin. Und wenn sie auf Leute traf, die mit Spiritismus zu tun hatten, fing sie zu tanzen an, als ob sie in Trance wäre. Und sie wurde besessen. Als ich meinen Bruder beten sah und hörte, dass er meinen Namen nannte, dachte ich, dass er mich mit einem Fluch oder Zauberspruch belegen wollte oder etwas. Und so fragte ich, Mom, was macht er da so allein? Ach, lass ihn in Ruhe, er ist religiös geworden, erklärte sie. Dann kam er, um mit mir zu reden. Und er fing an, über Jesus zu sprechen. Ich konnte es nicht glauben, was läuft bei dir schief, fragte ich. Er meinte, du verstehst das nicht. Ich verstehe eines, wenn du weiter mit mir über dieses Zeug reden willst, dann werden wir miteinander kämpfen müssen. Nun, das war früher meine Art, Dinge zu regeln. Also ließ er mich in Ruhe und ich dachte mir, das ist sonderbar, irgendetwas geht hier zu Hause vor sich. Was? Am nächsten Tag tauchte mein älterer Bruder auf. Er hatte herausgefunden, dass ich in der Stadt war. Er kam, um mich zu seiner Taufe einzuladen. Ich wusste nicht, was das war. Nun, aus Respekt, weil er ja der älteste Bruder war, er war so etwas wie der Papa im Hause, sagte ich. Okay, ich werde dort sein. Doch damals hatte ich lange Haare. Meine Kleidung war typisch für das Showbusiness. Ich weiß noch, ich ging mit einem offenen Hemd herum. Man nannte das ein Tom Jones Hemd, das ich bis zum Bauchkopf hinunter offen war, um zu zeigen, was für ein Macho-Mann war. Ich hatte 10 Ringe an den Fingern und trug weit aufgestellte Hüfthosen in Regenbogenfarben.
My pants were bell-bottom, rainbow color, hip-hugger pants.
Ich tauchte also mit meiner Showbusiness-Kleidung in der Gemeinde auf. Für die meisten schaute ich wahrscheinlich wie ein Weihnachtsbaum aus. Aber ich fühlte mich nicht wohl. Ich hatte das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Nicht ganz 2 Wochen später erlebte ich die Realität, dass Gott real war. Als ich an jenem Tag sah, wie mein Bruder getauft wurde, ich hatte ihn noch nie weinen sehen, denn wir wuchsen in Gangs auf. Als ich ihn da vorne weinen sah, dachte ich mir, was stimmt nicht mit ihm? Könnten sie Gott gefunden haben? Dazu möchte ich ein paar Hintergrundinformationen liefern. Als ich bei den Vampires war, gab es eine Motorradgang, die uns üblerweise überall hin nachfolgte. Und eines Tages hatten sie eine Drogenparty in einem der Gebäude in Jersey City. Wir gingen also hin, weil sie so eine Art Fanclub waren. Und nachdem jeder betrunken oder von den Drogen berauscht oder sonst irgendwie high war, nun, welchen Begriff man dafür auch immer verwenden mag, warf jemand die Frage auf, wer ist Gott? Wir begannen uns an der Diskussion zu beteiligen und kamen mit allerlei wilden Ideen über Gott daher. Doch dann erklärte einer aus der Gruppe, ich weiß nicht, wer das war, den Erlösungsplan, wie die Bibel ihn offenbart. Das war das erste Mal, dass ich irgendetwas über Adam und Eva und ihrem Fall hörte. Nur das war auf einer Drogenparty. Als ich um 4 Uhr morgens ging und wegfuhr, überkam ich diese Furcht. Wenn es einen Gott gibt, dann stecke ich in ernsthaften Schwierigkeiten. Und so wollte ich nicht, dass es einen Gott gibt. Das war vielleicht 1 oder 2 Jahre vor den Comets. Also als ich nach Hause kam und mein Bruder für mich betete und dann noch sah, wie mein Bruder Sean getauft wurde und vorne stand und weinte, dachte ich, könnten sie Gott gefunden haben? Sie sind anders, sie sind nicht mehr dieselben Jungs, mit denen ich aufwuchs. Und das erschreckte mich sogar noch mehr. Denn wenn sie ihn tatsächlich gefunden hatten, dann war es Realität, dass ich in ernsthaften Schwierigkeiten steckte.
Ja.
Richtig. Und so wollte ich dem entkommen. Ich wollte so schnell wie möglich aus New York City heraus. Ich dachte mir, was immer sie da gepackt hat, versucht auch mich zu packen. Und ich wollte nicht davon ergriffen werden. Aber ich wollte nicht, dass er erfuhr, was ich darüber dachte. Ich überlegte mir, okay, ich passe besser auf, was ich sage. Als die Zeit gekommen war, zu gehen, bekam ich einen Anruf, dass die Tour verschoben worden war. Und ich dachte mir, oh nein, ich komme nicht heraus. Denn wenn er mich beobachtet, dann muss ich vorsichtig sein, wie ich das anstelle. Also entschloss ich mich, ihm zu beweisen, dass ich diese Art von Leben brauchte, das ich führte. Also ging ich tanzen. Und ich tanzte. Tanzte und tanzte von 9 Uhr bis Mitternacht. Dann war es an der Zeit, ein anderes Mädchen zu finden, mit dem ich tanzen konnte. Ich ging auf die Empore hinauf und als ich oben war, blickte ich hinunter. Da waren all diese Leute. In jenen Tagen konnte man nicht einfach nur so auf eine Tanzfläche in einem Hotel gehen, außer man war gut angezogen. Die Jungs trugen einen Anzug mit Krawatte oder einen Sakko mit Krawatte. Und die Mädels mussten, nun damals trugen sie die Haare zu einem Bienenkorb hochgesteckt, wie man das nannte. Das wurde toupiert und hochgesteckt wie ein Bienenkorb. Also da unten hüpften all diese Bienenkörbe auf und nieder. Und als ich so hinuntersah, dachte ich mir, wenn ich könnte, also was man da tanzt, wurde The Waddler, der Watschler genannt. Oder man tanzte Huhn, Hund oder Affe, so hießen die Tänze. Bei jedem sollte das namensgebende Tier nachgeahmt werden. Also ich schaute dort hinunter und sah all diese Hunde, Hühner und Enten. Ich traf es wie ein Blitz. Was in aller Welt mache ich da? Das kam ganz plötzlich, als ob ich aufwachen würde. Ist das Leben, dachte ich mir. Ich blickte zur Decke hinauf und sagte, Gott, wenn es dich gibt, tu für mich das, was du für meine Brüder getan hast.
Wow.
Das war das Ende. Ich verließ den Tanzboden und kehrte niemals wieder dahin zurück. Doch dann ging ich nach Hause und der Kampf begann. Mein vergangenes Leben tauchte vor mir auf. Ich fühlte mich elend. Ich fühlte mich schrecklich, verloren und es gab keine Hoffnung. Und je heftiger der Kampf wurde, umso mehr betete ich. Ich wusste nicht, wie man betet. Ich sprach einfach laut, so wie wir jetzt reden. Denn als Kind wurde mir nie beigebracht, wie man betet. Und je mehr ich redete, die Anbetung Gottes, umso finsterer wurde es. Ich kam an eine Stelle, an der ich mich so, so verloren fühlte, dass ich etwas Nasses auf meinen Wangen spürte. Ich dachte, dass etwas vom Dach oben heruntertropft, was ja in New York City normal war. Doch als ich hinaufsah, kam nichts herunter. Und so tastete ich mein Gesicht ab. Und es waren Tränen. Ich hatte seit Jahren nicht mehr geweint. Ich war so abgestumpft, so gefühlslos geworden. Als ich begriff, dass ich weinte, entschied ich, okay Gott, nimm es ganz. Als ich sagte, nimm es ganz, geschah etwas Eigenartiges. Ich fühlte mich augenblicklich frei von den Abhängigkeiten. Ich meine, das war in einem Augenblick. In einem Moment war ich ein Raucher, ein Trinker und so weiter. Und im nächsten Augenblick war ich clean. Gott nahm es einfach weg. Und als das passierte, entschied ich mich, dass ich nicht im Showbusiness bleiben würde. Also rief ich die Band an und schied aus.
Einfach so, an Ort und Stelle.
Ja, das war's. Ich entschied mich, aber ich wusste nicht, was ich nun tun sollte. Das Einzige, was ich gelernt hatte, war in einer Maschinenbauwerkstatt zu arbeiten, als ich noch ein Kind war. Und so dachte ich mir, dass ich zurück in ein Fertigungswerk müsste und dort arbeiten müsste, bis der Herr wiederkommt. Aber das war für mich in Ordnung, solange ich nur frei war. Ich fühlte Gottes Vergebung. Er hatte mir eine neue Chance zu leben geschenkt. Was für eine Freude. Ich stand auf, es war einfach unfassbar, es war wie ein neues Leben. Etwas Übernatürliches geschah. Bis heute noch. Ich meine, das war damals 1968. Es ist mehr als 50 Jahre her. 57 Jahre sind es schon. Bis heute hatte ich nicht den Hauch eines Verlangens zu rauchen, zu trinken oder auf irgend so ein Zeug. Das war einfach weg. Als ich die Realität Gottes erlebte, entschied ich, kein Showbusiness mehr für mich.
Wenn du an diesen Begriff christliche Rockmusik denkst, du mit deiner Geschichte mit Bill Haley und The Comets, was hältst du davon?
Das Problem sind Leute, die es gut meinen und denken. Also, ich hörte jemanden einmal sagen, warum sollte der Teufel die besten Sachen haben? Okay, was vermuten lässt, dass Rock'n'Roll das Beste sei. Nun, Rock'n'Roll ist nicht das Beste. Der Begriff Rock and Roll stammt, wie ich schon sagte, von Alan Freed, der, so wie ich das verstehe, versuchte, einen Namen für diese neue Musik zu finden. Und er sah ein Auto, das hin und her wackelte, weil sich darin ein Pärchen befand, und daher hatte er die Idee zu dem Begriff Rock'n'Roll. Also, wie kann man das christlich nennen? Das ist ein Oxymoron.
Ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich.
Ja, es ist ein Widerspruch. Ich meine, man kann doch nicht, also das ist das Traurige daran, dass es viele Dinge gab, die Christus schon zugeschrieben wurden und werden, die nichts mit Christus zu tun haben.
Die Argumente, die manchmal bei Musik vorgebracht werden, dass sie neutral wäre und dass die Worte wären, die sie zu einer moralischen Angelegenheit machen. Was hältst du davon?
So etwas wie neutrale Musik im Sinne von neutral gibt es nicht. Wir alle sind rhythmische Wesen. Ob jetzt beim Puls oder der Atmung. Als ich Sanitäter in der Armee war, war ein Weg, wie ich wusste, dass jemand normal war, wenn er den richtigen Puls und die richtige Atmung, den richtigen Blutdruck und alles hatte, richtig? Soldaten wollten vom Dienst befreit werden, also behaupteten sie, krank zu sein. Aber wir konnten ihre Vitalfunktion überprüfen und sagen, du bist nicht krank, geh zurück an die Arbeit. Wir sind rhythmische Wesen. Wir haben einen Schlafrhythmus, wir haben einen Rhythmus beim Gehen. Im Grunde sind wir rhythmische Wesen. Und Musik ist rhythmisch. Und wenn man sich Musik aussetzt, dann gibt der eigene Körper automatisch seine eigenen natürlichen Rhythmen auf, um sich dem anzugleichen, dem er ausgesetzt ist, okay? Also, wie kann das natürlich oder neutral sein? Wenn etwas derartiges geschieht, verursacht besonders der Rock'n'Roll wegen seiner Aufmachung tatsächlich Schäden am Hirn.
Gehirnschäden?
Ja, dazu wurde geforscht. Es gab einige Wissenschaftler an der Princeton Universität oder der Harvard Universität. Die ein Team zusammenstellten, um herauszufinden, was an der Musik sich auf die Menschen auswirkt. Sie nahmen also 36 Mäuse und teilten sie auf drei Gruppen auf. Eine wurde disharmonischer Musik ausgesetzt. Also disharmonisch. Nicht, dass sie nicht harmonisch gewesen wäre, sondern disharmonisch, was die Körperrhythmen betraf. Sie wussten, wenn man die Körperrhythmen zu sehr verändert, hat man ein Problem. Wenn man sich anstrengt und der Herzschlag zu hoch wird, dann kann man Probleme bekommen. Wenn man hechelt und ganz schnell atmet, wird das problematisch. Also, wenn man körperlich gesehen aus dem Rhythmus ist, kann es problematisch sein. Sie fanden heraus, dass die disharmonische Musik, was mit dem Rhythmus zu tun hatte, die nicht mit den normalen Rhythmen des Menschen kompatibel waren, okay? Die andere Gruppe war die harmonische. Sie berechneten die Kadenz des Körpers und fanden deshalb Musik, die mit den Rhythmen des Körpers im Einklang stand. Und die dritte Gruppe war nichts anderem als normalem Lärmgeräusch ausgesetzt. Die Schlussfolgerung daraus, also ich rief einen der Wissenschaftler an, Dr. Bird, weil ich die Information darüber aus erster Hand erhalten wollte. Und Dr. Bird sagte mir, dass die disharmonische Gruppe weit mehr Erscheinungen und Nebenwirkungen hatte als die harmonische und die Kontrollgruppe. Sowohl die harmonische wie die Kontrollgruppe konnten durch das Labyrinth gehen und ihr Fressen finden. Sie hatten auch alle das gleiche Wasser, die gleiche Nahrung, den gleichen Käfig. Der einzige Unterschied lag in der Musik, der sie ausgesetzt waren. Also, die Mäuse, die der disharmonischen Musik in der Art von Rock'n'Roll ausgesetzt waren, erfuhren eine vermehrte Anreicherung von Säure in ihrem System.
Acid in their system, the
mRNA. Sie fanden heraus, dass die Dendriten, die Nervenfortsätze, verteilt waren. Sie hatten keine richtige Verbindung zwischen einer Zelle und der nächsten. Sie fanden, dass einige Mäuse zu Kannibalen wurden und andere Mäuse im gleichen Käfig fraßen. Und einige Mäuse der Gruppe waren auch lethargisch, unaufmerksam. Und dass das Gedächtnis und die Informationsspeicherung betroffen waren. Ihnen fiel es schwer, ihr Fressen wiederzufinden. Okay? Das war ein wirkliches Experiment mit Musik. Wenn sich jemand Musik aussetzt, dann geschieht Folgendes. Wenn die Musik zu sehr aus dem Takt der Körperrhythmen ist, kann es die Körperrhythmen aus der Bahn werfen. Und das mit den Dendriten, die überall verteilt waren, schuf eine Situation, wobei ihr Gehirn verwirrt wurde. Also, junge Leute, die sich selbst viel Rock'n'Roll-Musik aussetzen, erkennen nicht, dass sie süchtig werden. Beispielsweise können junge Leute jetzt etwas benutzen, was man Juul nennt, was wie ein USB-Stick aussieht, der mehr Nikotin enthält als eine normale Zigarette, okay? Und die Tabakfirma hat das so gemacht, dass die Kinder, die das rauchen, lebenslang von Tabak abhängig werden. Was passiert, wenn man das erste Mal raucht? Man reagiert darauf. Aber wenn man weiterhin raucht, wird man davon abhängig. Und das passiert mit Rock'n'Roll-Musik. Wenn sich Leute dem aussetzen, ist es anfangs nicht im Einklang mit deren Körper. Zum Beispiel ging Michael Jackson nach Rumänien. Ich war damals in Rumänien. Und ich wusste, dass die Kommunisten Rock'n'Roll-Musik damals nicht erlaubt hatten. Als Jackson nach Rumänien kam und sein Konzert spielte, sah ich, wie bewusstlose Menschen über die Köpfe der Menge an Teams weitergegeben wurden, die auch Reanimation durchführten.
Sie waren ohnmächtig geworden.
Sie verloren das Bewusstsein. Also da kommt mehr Stimulanz, als man aushält. Doch wenn man sich daran gewöhnt, ist es wie Rauchen. Dann denkt man, es ist in Ordnung und nicht schädlich. Also Leute, die sagen, das wäre neutral, wissen nicht, was sie sagen. Sie haben die Realität nicht studiert, dass Musik eine Auswirkung auf den Körper hat. Was lässt Leute aufhören, ihre Zehen zu bewegen? Und warum bewegen sie ihre Zehen, wenn Musik spielt? Weil die Musik sich aufs autonome Nervensystem auswirkt.
automatic, the autonomic immune system, pardon me, nervous system. And when it does,
und wenn sie das macht, hat das auf fast alle Organe des Körpers Auswirkungen. Also derjenige gewöhnt sich an das Bewegen und nach einer Weile gefällt es ihm. Und wenn man ihnen sagt, dass es nicht gut für sie ist, denken sie, dass man nicht bei Verstand sei.
Also zusammengefasst könnte man sagen, dass die Musik eine unbewusste oder, sollte ich sagen, bewusste Auswirkung auf den Körper hat?
Natürlich.
Ja, und Rock'n'Roll ist von seinen Ursprüngen her sexueller Natur.
Das ist korrekt.
Und hast du als Bassist mit deinen eigenen Augen die Wirkung der Musik auf den Körper gesehen?
Natürlich.
Auf die Bewegungen der Menschen, die auf euren Konzerten waren?
Ich wusste schon, wenn ich auf die Bühne ging, dass viele Menschen, wenn die Nacht fortgeschritten war, unmoralische Erfahrungen haben würden. Ich wusste das.
Würdest du sagen, dass es sowas wie die niedrigen Leidenschaften hervorbringt?
Es bringt die niedrigen Triebe hervor, das ist richtig. Tatsächlich demonstrierte eine andere Studie das. Versteckte Basstöne verursachen tatsächlich die Ausschüttung vom Sexualhormon.
Verstärkte Basstöne
verursachen tatsächlich die Ausschüttung von Sexualhormon. Also, wenn diese Kinder die Pubertät erleben und die Organe entwickeln, die notwendig sind, um ein Mom and Dad zu sein, verstehen sie nicht, was passiert, wenn diese Musik in ihnen ein Gefühl verursacht, das sie dazu bringt, Dinge zu tun, die sie im Übrigen nicht tun sollten.
Das ist also gewissermaßen eine physiologische Antwort, besonders auf Rock'n'Roll.
Das ist richtig.
Was ist mit dem vorgebrachten Argument, dass es Teil meiner Kultur?
Nun, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass eine Kultur nicht statisch ist. Kultur ist dynamisch. Anders gesagt, nimmt man heute die Rap-Musik, sagen die Afroamerikaner, das ist Teil ihrer Kultur. Aber Rap existierte bis zu den 90ern gar nicht. Also, wie konnte sie Teil ihrer Kultur sein? Es ist kein Teil der Kultur. Aber sie machten es jetzt zu einem Teil ihrer Kultur. Also, diese Vorstellung, dass es Teil der eigenen Kultur sei, nun, Kultur ist etwas, was Tradition ist. Tradition verändert sich, abhängig davon, wer damit zu tun hat und wohin die Menschen ziehen, von Ort zu Ort und so weiter. Also, es mag wahr sein, wenn jemand es Teil seiner Kultur nennt, aber das bedeutet nicht, dass etwas, was Teil der Kultur ist, gut ist. Beispielsweise praktizieren die Menschen im Kongo etwas, was man Voodoo nennt. Es ist Teil ihrer Kultur, okay? Sie glauben, dass es angebracht ist, Gut und Böse beisammen zu haben. Für sie ist das nicht merkwürdig, wenn jemand neben ihnen besessen wird. Sie denken, das ist großartig, weil sie das Übernatürliche in Aktion sehen. Also das ist Teil ihrer Kultur. Aber nur weil etwas, Zitat, Teil ihrer Kultur ist, macht es das nicht notwendigerweise zu etwas Gutem.
Würdest du sagen, dass es himmlische Musik gibt?
Ja. Die Schrift sagt, dass die Engel bei der Geburt Christi in Gesang ausbrachen. Es gibt himmlische Musik. Die Bibel sagt es uns. Die Söhne Korahs waren beispielsweise Musiker zur Zeit Davids. Es lag in ihrer Verantwortung, Musik zu erschaffen, die Ehrfurcht und Glauben hervorrufen sollte. Es gibt also Musik, die an sich gut ist. Und es gibt Musik, die an sich schlecht ist. Nicht alle Musik, wir sollten tatsächlich nicht vergessen, was Musik von Gott geschaffen wurde. Satan hat diese Musik genommen und sie verdorben. Wenn Musik von Gott gemacht wurde, dann hat sie einen Zweck. Das Gute an guter Musik ist, dass sie das Gedächtnis verbessert. Sie hilft den Neuronen, sich weiterzuentwickeln. Es trägt zum Wohlbefinden des Geistes bei, weil sie den Körper beruhigt. Denn sie ist tatsächlich mit den Rhythmen des Körpers im Einklang. Und so verbessert sie das körperliche und geistige Wohlbefinden. Es gibt also angemessene Musik. Und darum ist es eine solche Herausforderung, weil es gute Musik gibt und viele Leute das Gefühl haben, dass es keine schlechte Musik gibt, sondern es ist einfach das, was man persönlich lieber hat. Doch in der Realität ist es so, wie es die Wissenschaft erforscht hat und dabei zu einem Schluss gekommen ist. Und wenn ich mich an meine Erfahrung erinnere, da strömten die Leute, die Zuschauer herein, wenn die Gruppen in die Nachtclubs kamen. Da wurde immer geschwatzt, es war immer die gleiche Stimmung. Aber sobald sie unter unserem Einfluss kam, bemerkte ich eine Trennung. Da gab es eine Gruppe, die immer lethargischer wurde, die sich gewissermaßen zurückzogen. Und eine Gruppe, die immer begeisterter wurde und auf und niedersprang, herumwirbelte und tanzte. Also die Musik selbst ist fähig, dieses Umfeld zu schaffen und eine Teilung durchzuführen. Denn es geschieht dann Folgendes. Wenn die eigene Schwäche oder die eigene Stärke in eine Richtung liegt, also nehmen wir einmal an, du bist jemand, der eher verschlossen ist, gewissermaßen eine ruhige Person und so weiter, und du setzt dich dieser Musik aus, dann wird diese Musik das noch verstärken. Wenn man dann eher jemand lebhafter, kontaktfreudiger und leichter zu begeistern ist, dann wird die Musik einen in diese Richtung gehen lassen. Es verstärkt also die eigene Stärke. Aber das ist nicht notwendigerweise gut. Sie verstärkt das, sie schafft in einem ein Ungleichgewicht. Also anstatt dass derjenige ins Gleichgewicht kommt, wo er beides hat, und im Geist die anregenden und hemmenden Prozesse ablaufen. Und wenn die im Gleichgewicht sind, dann ist man ein ausgeglichener Mensch. Man weiß, wann man handeln soll und wann nicht und so weiter. Man hat ein gutes Urteilsvermögen. Doch wenn der Geist aus der Balance gerät, sitzt man nicht mehr in diesem Boot. Dann ist man jemand, der entweder zu sehr auf dieser Seite hängt oder zu sehr auf der anderen Seite.
Würdest du also zusammengefasst sagen, dass die Musik die niedrigen Leidenschaften verstärkt und die Aktivität des Frontallappens unterdrückt?
Das steht außer Frage.
Also die Rockmusik?
Ja, die Rockmusik. Denn es gibt andere Musik, die tatsächlich verstärkt. Als es anfing, dass all das damals im Bundesstaat New York studiert wurde, gab es Musikcolleges, die ermuntert werden, die öffentlichen Schulen zu besuchen und den Schülern dort zu erklären, dass sie sich keine Rock'n'Roll-Musik anhören sollten, wenn sie gute Noten haben wollten.
Wenn man akademisch hervorstechen wollte.
Ja, wenn du akademisch hervorstechen willst, halte dich von der Rock'n'Roll-Musik fern. Sie gingen sogar noch weiter. Sie sagten, beschäftige dich lieber mit klassischer Musik. Einfache, klassische Musik verbessert das Gedächtnis und auch die geistige Leistungsfähigkeit. Während Rock'n'Roll-Musik beide reduziert. Also wenn ihr gute Noten haben wollt, dann haltet euch von Rock'n'Roll-Musik fern.
Würdest du also sagen, dass es himmlische Musik gibt und dass es am anderen Ende des Spektrums satanische Musik gibt? Und wenn das stimmt, bedeutet es, dass es ein Spektrum dazwischen gibt?
Das ist richtig. Ich möchte etwas mit dir teilen. Ich hielt auf einer Insel namens Palau eine Gebetswoche. Nach dem ersten Abend kamen wir zur Schule zurück, denn wir wohnten im Ort und meine Frau war die Vizepräsidentin der Schule. Ich unterrichtete ebenfalls. Wir kamen zurück und uns wurde gesagt, dass im Mädchenwohnheim eine Frau, eine alte Dame in Weiß, aufgetaucht sei.
Sowas wie eine übernatürliche Erscheinung.
Ja, eine übernatürliche Manifestation. Die Mädchen schrien, aber die Dekanin der Mädchen hatte solche Angst, sie ließ sie nicht hinaus. Also steckten die Mädchen im Wohnheim fest, richtig? Also in der nächsten Nacht schliefen meine Frau und meine Tochter bei den Mädchen. Die Jungs oben lachten sich krank, denn ihr Bereich war oben und die Mädels unten. In der nächsten Nacht waren dann die Jungs dran mit Kreischen und Schreien, denn es erschienen den Jungen. Und es gab einen jüngeren koreanischen Jungen, der Buddhist war, der diese Jammerlappen auslachten, die sich vor einer alten Frau fürchteten. Dann erschien es ihm bei vollem Tageslicht und seine Haare standen ihm zu Berge. Er rannte von einem Ende des jungen Trakts zum anderen. Gut, ich ließ alle Schüler zusammenkommen und sagte, jemand hier ist zu einer Eintrittspforte für satanische Erscheinungen geworden. Diese Frau war kein Mensch. Diese Frau war ein Dämon, der als Mensch auftrat, um Menschen davon zu überzeugen, dass Menschen immer noch leben, wobei Gott in Wirklichkeit sagt, dass nur Jesus unsterblich ist, richtig? Und so sagte ich ihnen, wer immer das von euch ist, der Zeug in seinem Zimmer hat, das dir zu dämonischen Erscheinungen einlädt, dem werde ich eine Gelegenheit geben, es herzubringen und in die Tonne vor dem Wohnheim zu werfen und es Gott als Brandopfer darzubringen. Eine Weile bewegte sich niemand. Und plötzlich ging eine Person raus, dann eine andere und dann noch jemand. Alle gingen in ihr Zimmer hinauf und kamen zurück. Sie hatten einen Ball, einen sogenannten 8-Ball, der angeblich magisch sein sollte, der ihnen Antwort auf ihren Test geben sollte. Okay. Sie hatten Rock'n'Roll-Musik, die ebenfalls eine Eintrittspforte war. Sie hatten spiritistisches Zeug, was ebenfalls ein Eintrittspunkt war. Als wir das alles loswurden und es verbrannten, hatten wir danach nie mehr wieder Probleme mit Erscheinungen.
Also der Dämon spürte, dass er so etwas wie eine Pforte hatte.
Ja, stimmt. Eine Einfallspforte, ja, richtig. Und die Menschen begreifen nicht, dass der Rock'n'Roll das macht.
Vielleicht schaut jemand zu und fühlt sich überführt. Sprechen wir doch ein wenig über das Überführt und überzeugt werden. Du hast einen geschärften Sinn dafür, wenn jemand anderes überführt wurde. Manchmal sogar dann, wenn der andere es nicht einmal bemerkt, dass sie gerade dieses Überzeugtwerden durchleben. Was sind die Zeichen des Überführtwerdens?
Dieses Überführtwerden ist die Stimme Gottes, die zum Gewissen spricht. Und überführt zu werden ist etwas, was man bei einem Menschen sehen kann, wenn man weiß, wonach man Ausschau halten sollte. Wenn jemand davon getroffen wird, kann es sich bei Menschen dadurch ausdrücken, dass sie sich freuen und spüren, dass Gott ihnen Licht gebracht hat und Freude darüber herrscht oder Unbehagen. Wobei Menschen das Empfinden haben, dass sie etwas aufgeben müssen, woran sie festhalten wollen. Etwas, was sie falsch machen, wovon sie überführt und überzeugt wurden, das Gewissen ist beunruhigt. Und wenn das Gewissen beunruhigt ist, sieht man das in dessen Gesichtsausdruck oder in seiner Körpersprache. Es gibt beispielsweise Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Und wenn ich dieses Überführtsein sehe, sind sie überrascht, dass ich es bei ihnen erkenne. Es ist einfach, sobald man weiß, worauf man zu achten hat und mit den typischen Kennzeichen vertraut wird, um es einmal so zu nennen. Eben jene Dinge, die das offenbaren. Ich war beispielsweise mit einer Gruppe junger Leute aus Österreich, Deutschland und so weiter auf den Philippinen. Sie sollten dort Evangelisation abhalten. Am ersten Abend sah ich dort eine junge Frau, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie sich Christus wahrscheinlich noch nicht übergeben hatte. An jenem Abend kam ihre Mutter auf mich zu und sagte, meine Tochter hat ihr Leben Christus noch nicht übergeben. Ich bedankte mich, dass sie mir bestätigte, was ich vermutet hatte. Am nächsten Tag stand ich beim Frühstück neben ihr in der Warteschlange und machte mich mit ihr bekannt. Wie heißt du? Woher kommst du? Und so weiter. Womit verdienst du dein Geld? Ich fragte, macht es dir etwas aus, wenn ich mich neben dich setze? Nein, natürlich nicht. Und so saßen wir da und sie bestätigte, was ihre Mutter gesagt hatte und dass sie zusammen mit ihrer Mutter gekommen war. Die Mutter war gehbehindert, aber sie war für das Kinderprogramm mitgekommen. Also, sie sollte ihrer Mutter beim Programm für die Kinder helfen. Ich fragte sie, also, wann wurdest du getauft? Ich wusste ja, dass sie noch nicht getauft war. Aber ich stellte solche Fragen einfach, um die Reaktion der Leute zu sehen. Sie sagte, oh, ich bin nicht getauft. Ach, bist du nicht? Meine nächste Frage war, was hält dich davon ab, getauft zu werden? Sie meinte, ich habe zu viele Bedenken. Ah, ich verstehe, sagte ich. Würdest du dir etwas ausmachen, diese Bedenken mit mir zu teilen? Natürlich nicht, sagte sie. Na wunderbar. Ich gab ihr 2 Tage und sie kam mit 2 Seiten voller Einwände an. Sie wusste nicht, dass ich ein Buch über Einwände geschrieben hatte.
Ich habe das Buch.
Also, sie erwähnte diesen Vers und jenen Grund und so weiter. Und ich stellte einfach Fragen. Wenn du meinst, dass es das bedeutet, was bedeutet dann das? Okay, als wir zur nächsten und letzten Frage kamen, konnte ich sehen, wie ihre Anspannung wuchs. Als sie das tat, war es das Zeichen des Überführtwerdens. Und ich sagte es ihr lächelnd. Sie fragte, und was ist so lustig? Ich sagte, es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott gerade zu deinem Gewissen geredet. Sie war überrascht. Und ich fragte, Ramona, warum gibst du dem Herrn nicht nach, wenn der Herr zu dir spricht? Sie antwortete, ich will meine Haare nicht als Dutt oder lange Kleider tragen müssen. Ich fragte, warum denkst du, dass du deine Haare in einem Dutt oder lange Kleider tragen musst? Ich sagte, schau dir doch die anderen Mädels an. Sie knoten ihre Haare nur zusammen, wenn sie am Strand schwimmen gehen. Das ist übrigens keine Vorbedingung. Okay, sagte sie. Ramona, der Herr liebt dich. Er spricht zu dir und du weißt es. Warum gibst du ihm nicht dein Herz? Okay, sagte sie. Ich sagte, hast du etwas dagegen, wenn wir beten? Und so knieten wir uns nieder, um zu beten. Als wir aufstanden, sagte sie, okay, du gewinnst, aber du musst mich taufen. Ich meinte, liebend gerne. Also wir tauften über 12.000 Menschen und sie war eine davon.
In deinem Buch Menschen für Jesus gewinnen stellst du eine Liste mit positiven und negativen Indikatoren für das Überführtsein zusammen. Lass mich einige davon vorlesen. Die positiven sind wie Freude oder Freudentränen, ein Strahlen im Gesicht, Fragen, positive Verhaltensänderungen, Veränderungen im Lebensstil, Wiederherstellung, Frieden, mehr Gebete. Die negativen Indikatoren, Kummer, Ablehnung, Streit, Ausweichen, Ärger, Widerstand, Rebellion, Ablehnung, Ruhelosigkeit, Reizbarkeit. Und sagen wir, jemand schaut sich das über Musik an und sie lieben ihre Musik. Was würdest du ihnen sagen, wenn sie einige dieser negativen Indikatoren bei sich verspüren?
Was ich ihnen sagen würde, kämpft niemals gegen das Überführtwerden an. Überführt, überzeugt zu werden. Das ist der Weg, wie Gott Menschen zum Sieg führt. Gleichzeitig gibt es einem das Gefühl der Unruhe. Man ist nicht ruhig. Aber Gott strebt nicht danach, Menschen zu drangsalisieren. Gott strebt danach, Menschen zu erleuchten. Überführt zu werden, hilft einem zu spüren, dass etwas falsch ist. Wenn Gott überführt, diese Überzeugung gibt, gibt Gott auch die Kraft zu überwinden, von was wir auch immer überführt werden. Aber wenn man das Überführtwerden ablehnt und dagegen ankämpft, wird es immer weniger und noch weniger, bis man sich nicht länger überführt fühlt. Dann denkt man, dass man in Ordnung sei, aber in Wirklichkeit befindet man sich im schlimmsten Zustand. Denn um dieses Überführtwerden zurückzugelangen, muss man wirklich mit Gott arbeiten. Um dieses Überführtwerden, wenn es möglich ist, wieder zu entfachen. Also dieses Überführtwerden wird von Gott eingesetzt, um den Menschen zu helfen, dass sie eine Änderung vornehmen müssen und dass Gott die Kraft zur Verfügung stellt, diese Änderung durchzuführen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich predige bei einer Evangelisation und da ist eine blonde Frau mit blauen Augen. Sie sieht wie Lucille Ball aus, I Love Lucy aus. Ich weiß nicht, ob du je von der Filmserie I Love Lucy gehört hast.
Ich denke, ich habe es als Kind in Schwarz-Weiß gesehen, ja.
Sie kamen jeden Abend zusammen mit ihrer Schwester, ihrem Schwager und ihrem Ehemann. Sie zog sie regelmäßig mit. Sie waren aus dem Nordosten. Sie verkauften ihr ganzes Geschäft, zogen weg und kauften sich unten im Süden ein paar große Häuser und setzten sich zur Ruhe. Sie bekamen die Flyer für meine Veranstaltung und sie interessierte sich sehr für die Offenbarung. Sie wollte also dabei sein und zog ihre Familie mit. Und jeden Abend kam aus ihrer Ecke ein Amen. Amen, Bruder, Amen, Prediger. Eines Abends gab es kein Amen. Als ich zum Ende gekommen war, ging ich hinunter zur Tür, um die Leute beim Hinausgehen zu verabschieden. Eine Dame in der zweiten Reihe rechts hebt mich auf und sagte, Pastor, kann ich mit Ihnen sprechen? Ich bejahte. Sie sagte, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie begeistert ich darüber bin, was ich gerade gehört habe. Ich war abhängig und Gott sei gelobt, heute Abend bin ich frei davon. Okay. Ist diese Dame jetzt positiv oder negativ?
Positiv.
Positiv,
ja.
Sie jubelte, weil sie überführt und überzeugt wurde, dass die Sache, von der sie abhängig war, dem Herrn nicht wohlgefällt. Und jetzt fühlte sie sich davon befreit. Als ich zur Tür kam, meinte mein Mitarbeiter zu mir, ich bin froh, dass du nicht früher gekommen bist. Sag, warum? Was ist los? Diese Dame wartet auf dich. Als sie sah, dass du nicht gekommen bist, sagte sie Folgendes. Wenn ich diesen schwarzhaarigen Prediger mit seinen funkelnden Augen zu fassen bekomme, dann schlage ich ihm ins Gesicht.
Das ist negativ.
Ich habe Pastoren gefragt, ob das ein guter Kontakt ist oder nicht. Die meisten Pastoren sagen, es sei ein schlechter Kontakt.
Ja, denn typischerweise denkt man, das wäre kein Überführtwerden.
Okay.
Lass sie in Ruhe. Richtig, aber schau, jeden Abend sagte sie Amen, Amen, Amen und urplötzlich gibt es dieses Hindernis, stimmt's? Dass es überführt werden. Also am nächsten Morgen besuchte ich sie zu Hause, klopfte und ihr Mann öffnete die Tür. Reverend Torres, was machen Sie hier? Ich sagte, ich komme, Ihre Frau zu besuchen. Sind Sie verrückt? Sagte er. Ich muss Sie sehen. Okay, Mann, aber Sie sind auf sich gestellt. Und er verließ das Haus. Ich weiß nicht, wohin er ging. Ich betrat also das Haus und sah, dass sie die Küchentheke sauber machte. Sie hatte gerade ihr Frühstück beendet. Und stellte mich einfach so hin, bis sie mich vor sich sehen konnte. Sie sah mich und sagte, Sie? Wie können Sie es wagen? Sie war geladen.
Sie war wütend.
Wütend. Ich fragte, worüber regen Sie sich so auf? Sie wissen es. Nein, bitte sagen Sie es mir. Wie konnten Sie mich so blamieren? Ich fragte, wie habe ich Sie blamiert? Sie wussten, dass ich die Einzige war, die das macht, worüber Sie gestern sprachen. Ich fragte, habe ich auf Sie gezeigt? Sie antwortete, nein. Wie rief ich Sie beim Namen? Sie verneinte. Ich fragte, wenn ich es nicht war, wer war es dann? Und dann sagte sie ganz plötzlich erstaunt, Gott. Ich sagte, schauen Sie. Sie reagierten so, wie sie es taten, ganz im Gegensatz zu einer Dame, die mich zurückhielt. Sie freute sich über dasselbe Thema. Sie war überführt worden und gab eine positive Antwort. Sie wurden überführt und hatten eine negative Antwort. Gott legt seinen Finger auf etwas, was sie überwinden müssen. Und ihnen gefiel das nicht. Also nahmen sie an, dass ich das Problem gebracht hätte, als ich sie gar nicht herausgestellt hatte. Ich zeigte nicht auf sie. Und übrigens war sie nicht die Einzige mit demselben Problem. Viele andere Leute unter den Zuschauern hatten das gleiche Problem. Ich sagte zu ihr, also Pat, Gott hat zu ihnen gesprochen, weil er sie liebt. Er möchte ihnen den Sieg über die Sache geben, von der sie gefangen sind. Sie begann zu weinen. Und so fragte sie, Pat, warum übergeben Sie nicht Gott? Und er gibt ihnen den Sieg darüber. Sie sagte, okay. Und knieten sich mit mir nieder. Wir beteten und sie kam wieder zu den Vorträgen und wurde getauft. Aber wenn ich sie da nicht besucht hätte, wäre diese Frau je zu den Vorträgen zurückgekommen?
Nein, sie wäre ferngeblieben.
Genau, denn für sie war ich derjenige.
Das Problem.
Ich war das Problem. Also, viele Leute wissen nicht, was dieses Überführtwerden ist. Wenn sie also unter den Zuhörern sitzen und sich unbehaglich fühlen, oder sie ihre Augen weit öffnen und sie etwas sehen, was sie zuvor nicht sahen, ist das die Stimme Gottes, die gerade zum Gewissen spricht.
Und wir erkennen es nicht. Oder sind uns dessen oft nicht bewusst.
Das ist richtig. Manchmal sagen die Leute, nun, er hat mir ein schlechtes Gewissen gemacht.
Ja.
Nein. Wenn Gott zum Herzen spricht, spricht er auf eine Weise, die einen befähigt, das zu sehen, woran es einem fehlt und was man braucht. Man mag nicht immer einer Meinung mit Gott sein, aber das ändert nichts daran, dass man bedürftig ist.
Ja. Würdest du sagen, dass Wissen, denn als Adventisten wissen wir sehr viel. Was, wenn jemand sagt, hey, hier ist Wissen, aber ich bin nicht überführt? Ist Wissen gleich überführt zu werden?
Nein, Wissen ist nicht gleich überführt zu werden.
Nein, okay, nicht das Gleiche.
Nein, der Grund ist dafür folgender. Wenn Menschen bekehrt werden, werden sie im Herzen und nicht im Kopf bekehrt.
Ich verstehe.
Im Herzen. Und das ist etwas, was die meisten Menschen nicht verstehen. Die Wissenschaft hat gerade entdeckt, dass das Herz ein kleines Gehirn besitzt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das Herz schickt über die Nervenbahn mehr Botschaften an das Gehirn als das Gehirn an das Herz. Also, wenn Gott sagt, gib mir dein Herz, meint er, gib mir dein Herz. Wenn Menschen sich verlieben, dann verlieben sie sich im Herzen, stimmt's? Wenn Menschen trauern, wo tun sie es? Im Herzen. Wenn Gott also sagt, ich werde mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz schreiben, bedeutet es, dass sie es verstandesmäßig annehmen und es auch gefühlsmäßig annehmen.
Ich verstehe. Also beim Überführtwerden wird beides berührt.
Ganz genau.
Es ist nicht nur Kopfwissen.
Genau. Nein, denn schau, in China werden den Einwanderungsbeamten Informationen über Menschen gegeben, die behaupten, religiös zu sein. Ein Pastor wollte dort ein Visum für eine Reise bekommen. Der Beamte fragte ihn, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene. Er antwortete, ich bin Pastor. Der Beamte sagte, okay, sagen Sie mir den Namen der 12 Apostel. Er hatte eine Liste, richtig?
Richtig.
Der Pastor konnte sich nicht an alle Namen erinnern. Und so erhielt er kein Visum.
Wow.
Es gibt also Menschen, die Wissen haben.
Wissen.
Aber Wissen genügt nicht. Es gibt Menschen, die die Bibel durchgelesen haben, aber immer noch Atheisten sind. Denn sie verstehen nicht, was überführt werden, hat sie nicht begriffen. Aber wenn man davon ergriffen ist, wird das Herz erreicht und die Menschen geben dem Herrn nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz.
Also ob wir jetzt positiv oder negativ reagieren, gründet sich das auf unsere Persönlichkeit, den Charakter oder worauf?
Auf beides. Die Persönlichkeit, den Charakter und wie man erzogen wurde.
Okay, also wenn die eigene Persönlichkeit, der Charakter und wie man erzogen wurde anders sind und man wird überführt und auf einer Ebene berührt, wobei Gott sagt, schau, du musst das aufgeben und du musst diese Entscheidung treffen. Da kommen diese Faktoren ins Spiel und sie werden entscheiden, ob man positiv oder negativ reagiert.
Das ist richtig. Eines ist dabei wunderbar. Nachdem es positiv und negativ gibt und jemand das versteht und es mit so jemandem zu tun hat, dann ist es dessen Aufgabe, zu ihm hinzugehen, damit er diesen Überführtwerden nachgibt. Denn sie werden das erlangen, was sie zum Überwinden benötigen, was immer sie überwinden müssen. Oder zu dem kommen, was sie annehmen müssen, was immer das auch sein mag.
Also wenn der Heilige Geist zu jemandem spricht, dann berührt das Herz und Verstand und man erkennt, dass das ein Überführtwerden ist. Was ist, wenn ich manana sage, morgen?
Nun, man kann schon manana morgen sagen, aber die Realität ist doch, wenn es überzeugt werden ist, darf man nicht vergessen, ein großes Überführtwerden bringt große Aktion oder Reaktion. Ein kleines Überführtwerden bringt eine kleine Aktion oder Reaktion. Also wenn man ein großes Überführtwerden hat, dann hat man einen großen Kampf oder große Begeisterung, stimmt's? Wenn man ein kleines Überführtwerden hat, dann wird man weniger Kampf oder weniger Begeisterung haben. Also wenn jemand diese Überzeugung hat und dir nicht nachgibt, abhängig davon, wer sie sind, dann wird das überführt werden immer geringer und geringer. Morgen kann ich es in der gleichen Stärke ergreifen. So etwas gibt es nicht. So funktioniert das nicht. Es wird schwächer und schwächer und schwächer.
Also, im Grunde hat man bei diesem Überführtwerden ein Fenster, in dem diese Überzeugung als Wort mit jedem Tag, der verstreicht, eine Art Halbwertszeit hat.
Das stimmt.
Würdest du sagen, dass das mit dem in Beziehung steht, was wir die unvergebbare Sünde nennen? Oder die Lästerung gegen den Heiligen Geist?
Ja, das ist richtig. Es ist wie der Wecker. Man stellt ihn ein und wenn er klingelt, dann stellt man ihn ab, weil man noch etwas schlummern will, stimmt's?
Richtig.
Und wenn man aufwacht, ist es 2 Stunden später.
Ja.
Okay, in diesem gleichen Sinne. Wenn Menschen nicht darauf hören, wird ihr Gewissen gebrandmarkt.
Ich verstehe.
Nach einer Weile können sie nicht mehr darauf antworten, weil es das Überführtwerden nicht länger gibt.
Ist es möglich, nehmen wir an, wir sind durch diesen Prozess der Halbwertszeit hindurchgegangen und haben Manana morgen gesagt, ist es möglich, das wieder umzukehren?
Es ist nicht möglich, das wortwörtlich wieder umzukehren.
Okay.
Was möglich ist, dass Gott Erbarmen hat und er einem eine neue Gelegenheit gegeben kann, wie beispielsweise bei Jona. Denn es heißt, und das Wort des Herrn kam zum 2. Mal zu Jona.
Ich verstehe. Also Gott gibt einem zahlreiche Gelegenheiten.
Gott gibt einem zahlreiche Gelegenheiten, aber diese ursprüngliche Überzeugung, wenn man nicht darauf gehört hat, dann ist sie weg.
Ich verstehe. Die letzte Frage. Jemand da draußen schaut gerade zu. Vielleicht sind einige beim Thema Musik überführt, vielleicht bei etwas anderem und der Heilige Geist spricht zu ihnen. Sie erkennen es, das Herz und der Verstand. Was würdest du ihnen sagen?
Preis den Herrn. Ich bin dankbar dafür, dass Herr zu dir spricht. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dem so schnell du nur kannst nachzugeben. Denn je schneller du nachgibst, desto stärker wird die Kraft sein, die du erhalten wirst, um das zu erlangen, von dem Gott möchte, dass du es erlangst.
Wie sieht dieses Nachgeben aus? Was sollten sie deiner Meinung nach zu Gott sagen, was dem gleichbedeutend wäre, was wir Übergabe nennen?
Als ich überführt wurde, war es bei mir beispielsweise so, dass ich Angst hatte, dass ich das Showbusiness aufgeben müsste. Und was sollte ich da mit meinem Leben anfangen? Aber die Überzeugung war so stark, dass ich schließlich sagte, nimm es alles, Gott. Und als ich sagte, nimm es alles, Gott, überkam ich Frieden. Ich wusste immer noch nicht, was ich tun sollte, aber zumindest hatte ich jetzt Frieden, weil Gott meine Sünden und meine Abhängigkeit von mir genommen hatte. Und Gott würde irgendwie etwas für mich tun. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Pastor werden würde. Ich wollte einfach Gott nachfolgen und das war für mich okay, das Showbusiness aufzugeben. Denn ich würde dort nur in einer Abwärtsspirale weiter nach unten gehen. Ich dachte ja, dass ich aufsteigen würde, stimmt's? Aber in Wirklichkeit wird man immer unmoralischer, immer unfähiger, das zu tun, was gut ist. Man ist übrigens auf sich selbst fixiert und so weiter. Also sagte ich, Gott, nimm es alles. Zeigte ich damit, dass ich bereit war, alles zu akzeptieren, was immer er sagen würde, was in meinem Leben falsch war. Und als ich das machte, half Gott mir, mein Leben zu ändern. Also ich musste mich mit diesen Dingen nicht mehr herumschlagen.
Warum ist es für uns so notwendig zu sagen, Herr, nimm alles?
Denn wenn es da etwas in dir gibt, woran du festhältst, wird das zu deinem Götzen. Und wenn das der Götze ist, dann kann Gott den Raum in deinem Herzen nicht füllen, den er dafür sich selbst gelassen hat.
Und er braucht unsere Zustimmung?
Wir geben unsere Zustimmung, sodass Gott in uns tun kann, was geschehen muss. Denn Charakterveränderung ist etwas, was wir nicht tun können. Das ist etwas, was Gott tun muss. Aber die gute Nachricht ist, dass es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also Gott ist fähig, das für uns zu tun, was wir nicht für uns tun können. Aber oft meinen die Menschen, dass sie sich selbst in Ordnung bringen können. Und sie ringen und kämpfen und meinen, dass sie stark genug macho werden und so weiter. Aber eine Charakterveränderung unterscheidet sich vom bloßen eigenen Willen. Man mag einen starken Willen haben, aber nicht notwendigerweise deshalb eine Charakterveränderung erleben.
Pastor Torres, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein solcher Segen.
Dankt euch.